Also ich habe ja gedacht, ja, Politik ist ein dreckiges Geschäft, aber man muss ja schon zusammenarbeiten für das Wohl dieses Landes. Und das ist ja auch einer der Gründe gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte was ändern und geglaubt habe, dass man mit genug Motivation und Wille tatsächlich auch etwas ändern kann in diesem politischen System. Also Show ist es nicht wirklich, gerade wenn es Auseinandersetzungen zwischen der AfD und den anderen Parteien gibt, weil die hassen sich wirklich. Also die Altparteien hassen die AfD und die AfD hasst alle anderen. Das heißt, wenn die sich gegenseitig beschimpfen, dann meinen die das schon ernst. Das ist im Prinzip ganz einfach. Man gehört einer Fraktion an und die Ansage von der Fraktionsführung ist, ihr habt euch an das zu halten, was wir beschließen. Und wenn wir beschließen, dieses Gesetz geht durch, dann habt ihr diesem Gesetz zuzustimmen. Und zwar die gesamte Fraktion. Ja, natürlich. Also dein Job, deine Zukunft, dein Geld, deine Karriere, alles hängt davon ab, dass du der brave Parteisoldat bist. Du bist nicht frei in deiner Entscheidung. Du bist Parteisoldat und du hast abzunicken. Und das ist das, was ich in 8 Jahren erlebt habe. Wir sind ein absolutes Abnickparlament geworden. Gerade wenn junge Leute, die keinen Abschluss haben, keinen Uni-Abschluss, keine Berufsausbildung, nichts, einfach nur direkt in die Politik und dann direkt der erste Job, den man bekommt, geht man mit 17.000 Euro nach Hause. Das macht was mit den Menschen.
Liebe Podcast- und YouTube-Community, herzlich willkommen zu meiner aktuellen Show, Deine beste Investition, der Patrick Greiner Podcast. Und auf dieses heutige Interview freue ich mich extremst, denn mein heutiger Gast war 8 Jahre lang im Bundestag und sie hat unter anderem ein Buch geschrieben und auch mittlerweile schon mehrmals in der Presse und im Fernsehen über, ja, die Machenschaften im Bundestag gesprochen. Und ich möchte heute mit Frau Johanna Kottar darüber sprechen, wie funktioniert der Bundestag wirklich und vor allem, was sind so ein paar Insider-Themen, die die Öffentlichkeit in der Regel gar nicht so mitbekommt. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu meiner heutigen Show.
Hallo und danke für die Einladung.
Gerne. Ja, ich bin ursprünglich mal in der Schule mit dem Glauben aufgewachsen. Wir leben in einer Demokratie. Wir gehen alle 4 Jahre wählen und haben dann die Möglichkeit, beispielsweise auch durch die Kommunalwahl, die Landestagswahl oder eben auch die Bundestagswahl, das Ganze so zu nutzen, dass wir demokratisch abstimmen und die gewählten Personen dann schlussendlich ja, unsere Interessen in allen politischen Themen vertreten. Liebe Johanna, was würdest du sagen, wo liegt hier schon mal vom Prinzip der Denkfehler?
Ja, also das Traurige ist, genau das Gleiche habe ich ja auch gedacht. Also ich habe ja gedacht, ja, Politik ist ein dreckiges Geschäft, aber man muss ja schon zusammenarbeiten für das Wohl dieses Landes. Und das ist ja auch einer der Gründe gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte was ändern und geglaubt habe, dass man mit genug Motivation und Wille tatsächlich auch etwas ändern kann in diesem politischen System. Tatsache ist aber, dass wir sehen es jetzt auch bei den letzten Wahlen. Es ist egal, was wir wählen. Wir bekommen eine andere Politik als die, die wir wählen. Wir bekommen etwas anders als die Umfragen aussagen, weil die Politik eben ihr eigenes Ding macht und sich gerade auch in den letzten Jahren oder vielleicht sogar in den letzten Jahrzehnten noch weiter von den Bürgern entfernt hat. Also diese demokratischen Prozesse, von denen man glaubt, dass sie im Bundestag ablaufen, die offenen Debatten, die Abstimmungen, das alles ist ja im Prinzip im Vorhinein schon festgelegt. Kein einziger Bundestagsabgeordneter geht in eine Debatte und sagt, ich höre mir jetzt mal die Argumente der Gegenseite an, vielleicht überzeugt die mich ja. Wir gehen alle mit einem fertigen Schedule in den Bundestag, wissen, wie wir abstimmen und das, was im Bundestag abläuft, was wir als Bürger dann zu sehen bekommen, das ist reine Show.
Okay. Das heißt im Prinzip, wenn du jetzt mehrere Jahre in dem klassischen politischen Machtzentrum warst, gab es da so einen speziellen Moment, wo du gemerkt hast, dieses politische System ist bei weitem nicht so, wie uns das verkauft wird. Gab es da so einen speziellen Aha-Moment für dich?
Also einen speziellen Moment nicht, das waren viele Erlebnisse, die sich aneinandergereiht haben. Und das, was mich am meisten schockiert hat, war eben das, was in den Ausschüssen passiert. Weil ja immer erzählt wird, na ja, das, was im Plenum passiert, das ist auch deswegen so leer, weil wir sind ja ein Arbeitsparlament. Die wirkliche Arbeit passiert hinter den Kulissen, debattiert wird dann wirklich im Ausschuss, da wird verhandelt und dann kommen die Gesetze zurück in den Bundestag und dann wird darüber abgestimmt. Und letztendlich habe ich dann festgestellt, dass in den Ausschüssen genau das Gleiche passiert wie im Plenum im Bundestag. Es wird einfach nur gelabert. Jede Fraktion hat ihren Anteil an Redezeit, je nachdem, wie groß sie ist. darf dann ein Statement abgeben oder wenn Vertreter der Bundesregierung da sitzen, die Bundesregierung, der Bundesregierung Fragen stellen. Und nachdem die Zeit abgelaufen ist, wird abgestimmt nach dem Plan, den wir vorliegen haben. Und die Bundesregierung gewinnt jedes Mal, weil sie eben die Mehrheit hat. Ich habe kein einziges Mal im Innenausschuss oder in meinem Ausschuss, dem Digitalausschuss oder auch im Ausschuss der Europäischen Union eine Debatte mitbekommen, wo es hieß, hey, die Opposition hat einen guten Vorschlag, vielleicht können wir den in unser Gesetz einbauen, vielleicht macht das Sinn. Die Opposition arbeitet generell für den Papierkorb. Und das ist etwas, was ich nicht erwartet habe. Ich habe erwartet, dass die AfD ausgeschlossen wird, weil wir waren ja damals die, oder sind es immer noch, ist die AfD immer noch die, mit denen man nicht zusammenarbeitet. Aber auch unter den anderen Fraktionen. Sobald man in der Opposition ist, zählen die Vorschläge nicht mehr. Und auch gute Vorschläge, und das habe ich auch gehört, drei gute Anträge, Frau Kota, falsche Partei, wir lehnen ab. Das ist das, was im Bundestag passiert. Es geht nicht um das Wohl des Landes, es geht um das eigene Wohl, um die Wiederwahl und die Kohle. Und dann geht es um das Wohl der Partei. Und dann kann man ja schlechter Opposition sagen, wir nehmen die Vorschläge mal an. Das könnte ja die andere Partei stärken. Das würde uns beschädigen und dementsprechend machen wir das nicht. Also geht es gar nicht um das Wohl des deutschen Volkes. Es geht nicht darum, was draußen am Reichstag steht. Steht dem deutschen Volke. Das ist das, was ich in knapp 8 Jahren im Bundestag leider lernen musste.
Okay, das ist natürlich ein krasser Einblick, was vielen Bürgern wahrscheinlich gar nicht so klar ist, denn uns wird ja immer suggeriert, geht wählen, gebt eure Stimme ab, damit ihr auf eine gewisse Art und Weise was mit zu bestimmen habt. Das bedeutet, wenn ich das nochmal kurz wiederholen möchte, wenn irgendeine Partei, die nicht die Mehrheit hat, einen besseren Vorschlag hat im Sinne der Bürger, Wähler und Steuerzahler, geht es nicht darum, ob dieser Vorschlag besser ist, sondern es geht darum, die eigenen Vorschläge der anderen Partei unbedingt durchzudrücken. Habe ich das so richtig vernommen?
Ja, also da der eigenen Partei durchzudrücken und dann wird alles andere vom Tisch gewischt. Und das hat teilweise tragische Auswirkungen. Ich weiß, ich habe einmal einen Antrag gestellt. Ein Teil davon war das sogenannte Cell Broadcasting. Also das ist diese Warnmeldung, die wir auf das Handy bekommen. Wir haben über diesen speziellen Warntag in Deutschland oder in den verschiedenen Bundesländern. Und das habe ich vor Jahren mal beantragt, weil ich wusste, das gibt es in vielen anderen Ländern und das kann in Katastrophenfällen Leben schützen. Und ich weiß, der ein oder andere glaubt, wir werden da überwacht. Das ist nicht der Fall. Weil dieses Signal wird einfach nur von den Funkmasten an alle Handys gesendet, die in diesem Bereich eingewählt sind ins Netz. Das ist keine App, das ist nichts, was überwacht. Das rettet Leben. Ich habe das beantragt, es wurde abgelehnt. Und dann kam es zur Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Und es hat über 130 Tote gegeben. Und ich bin mir sicher, mit diesem Cell Broadcasting, mit einer Warnung über das Handy, hätte die ein oder andere oder hätte der ein oder andere Tod verhindert werden können. Danach. Nachdem es die Todesopfer gegeben hat, dann wurde das Cell Broadcasting eingeführt. Und das ist etwas, was ich dann nicht mehr verstehe. Ja, es ist völlig egal, von welcher Partei meiner Meinung nach ein Vorschlag kommt. Ob von der AfD, von der Linksfraktion oder von der CDU. Wenn der Vorschlag gut ist, wenn es gut für die Bürger ist, dann hat man das als Regierung umzusetzen. Aus, Punkt, Feierabend. Und notfalls klaut man den Antrag und macht ihn dann zum eigenen Antrag und klappt dann halt sein eigenes Logo da drauf. Das ist nicht schön, aber immerhin wird dann ein guter Vorschlag umgesetzt. Aber man kann nicht warten, bis Menschen sterben, bis man gesagt hat, der Vorschlag von Dakota war vielleicht gar nicht so schlecht.
Okay, absolut. Jetzt hast du gesagt, dass oftmals in diesen Debatten vorher eh schon feststeht, was entschieden wird oder nicht. Wenn ich jetzt mal so ab und zu diese Live-Mitschnitte aus dem Bundestag beobachte, da gibt es ja oftmals auch wirklich heftigste Diskussionen. Da wird sich angeschrien, dann gibt es irgendwelche Verwarnungen und hin und her. Ist das denn alles Show? Weil ich frage mich dann immer so, dann streiten die vor der Kamera? Obwohl sie ja intern eigentlich schon längst wissen, in welche Richtung es geht. Also wie muss ich das verstehen?
Also Show ist es nicht wirklich, gerade wenn es Auseinandersetzungen zwischen der AfD und den anderen Parteien gibt, weil die hassen sich wirklich. Also die Altparteien hassen die AfD und die AfD hasst alle anderen. Das heißt, wenn die sich gegenseitig beschimpfen, dann meinen die das schon ernst. Aber nichts an dieser Debatte ändert das Abstimmungsergebnis. Also wenn die Regierung zum Beispiel mit einem Gesetzentwurf kommt, und da werde ich auch immer gefragt, Johanna, wer macht denn das eigentlich, wer bestimmt das alles? Das ist ein kleiner Zirkel innerhalb der Regierungsparteien, die dann bestimmen, welche Gesetze kommen. Das wird im Kabinett besprochen, da wird ein Kompromiss mit dem Koalitionspartner gesucht und dann kommt das Ganze in den Bundestag. Und dann sollte es ja da eigentlich diskutiert werden und das Parlament sollte die Bundesregierung kontrollieren und auch mal zurückstecken oder sagen, das machen wir so nicht, das können wir so nicht akzeptieren. Aber die Bundesregierung kommt mit einem Gesetz in den Bundestag und sagt, das geht jetzt durch. Das ist die Ansage, die sie ihrer Regierungsfraktionen machen. Also in dem Fall jetzt CDU und SPD sagen ihren Kollegen in der Fraktion, dieses Gesetz geht durch. Punkt aus Feierabend. Und dann geht das Gesetz durch und dann wird es halt im Bundestag debattiert. Und es ist völlig klar, wer wie abstimmen wird. Das beschließt die Fraktion vorher. Das heißt, jeder Bundestagsabgeordnete geht mit einem fertigen Plan in die Plenarsitzung und schaut dann, es kommt zur Abstimmung, dann steht ablehnen, zustimmen und dann hebt er das Händchen oder er schaut, was vorne der parlamentarische Geschäftsführer macht und stimmt dann entsprechend ab. Also, wenn man vielleicht in der Debatte ein Argument hört, wo man dachte, das ist eigentlich nicht schlecht, da hat eigentlich die und die Partei recht. Ändert das nichts am Abstimmungsverhalten. Das ist vorgegeben und das wird auch so eingehalten. Und es gibt Debatten, da merkt man, dass es auch anders geht. Das sind die Themen, bei denen der Fraktionszwang aufgehoben wird und die Debatte frei ist. Wir haben das zum Beispiel beim Thema Impfpflicht erlebt. Da gab es keinen Fraktionszwang, der war offiziell aufgehoben. Und da hat man plötzlich lebendige Debatten im Bundestag erlebt, wo man dann auch aus einer Fraktion unterschiedliche Stimmen hören konnte. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach die Art und Weise, wie ein Parlament funktionieren sollte. Weil das ist ja auch das, was im Grundgesetz steht. Der Abgeordnete ist nur dem Gewissen verpflichtet. Und das Gewissen spielt im Bundestag keine Rolle.
Okay. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr mitnehmen? Erstmal erklär bitte mal, was bedeutet Fraktionszwang? Und zweitens, wenn es doch andere Möglichkeiten gibt, frei zu debattieren, warum wird das nicht kontinuierlich so durchgeführt? Aber das Thema Fraktionszwang ist, glaube ich, für viele neu. Erklär das bitte mal. Was bedeutet das?
Das ist im Prinzip ganz einfach. Man gehört einer Fraktion an und die Ansage von der Fraktionsführung ist, ihr habt euch an das zu halten, was wir beschließen. Und wenn wir beschließen, dieses Gesetz geht durch, dann habt ihr diesem Gesetz zuzustimmen. Und zwar die gesamte Fraktion. Das stärkt natürlich die Regierung, das ist klar. Es gibt keine Abweichler. Man hat die Mehrheiten und bekommt das, was man erreichen möchte und die Gesetze, die man durchsetzen möchte, dann auch tatsächlich durch im Deutschen Bundestag. Das Problem ist, und das haben wir zum Beispiel bei der Ampelregierung gesehen, bei der FDP, da sind viele Gesetze beschlossen worden, wo jeder Liberale die Faust in der Tasche gemacht hat oder gesagt hat, das können wir eigentlich nicht machen. Das hat überhaupt nichts mehr mit der Freiheit zu tun, die wir hier vorgeben, zu beschützen. Und die Ansage von der Fraktionsspitze der FDP war, das Gesetz geht durch. Ja, sonst ist die Regierung beschädigt. Und wenn ihr das nicht macht, wenn ihr nicht zustimmt als einzelne Abgeordnete, dann hat das für euch Konsequenzen. Also es gibt dann zum Beispiel Debatten in der Fraktion, um den Druck aufzubauen, dass die Kollegen die sagen, weil das ist wichtig, man muss es anmelden, wenn man anders abstimmen will als die Fraktion. Man kann nicht einfach nur dagegen stimmen. Man muss es anmelden. Dann gibt es eine Diskussion in der Fraktion, um die Leute unter Druck zu setzen. Wenn das nichts nutzt, dann gibt es Einzelgespräche mit den Abgeordneten, die abweichen wollen. Entweder mit dem Geschäftsführer, mit dem Parlamentarischen oder mit irgendjemandem aus der Fraktionsspitze, denen dann klar gemacht wird, du könntest eventuell deinen Ausschuss verlieren, wenn du diesem Gesetz nicht zustimmst. Also du bist doch zum Beispiel sehr gerne im prestigeträchtigen Haushaltsausschuss, ne? Oder bei mir wäre es dann der Digitalausschuss. Das macht dir doch Spaß. Das können wir ändern. Wir können dich auch an so einen unbedeutenden Ausschuss wie den Petitionsausschuss schieben, wenn du meinst, gegen die Fraktion abzustimmen zu müssen. Und das letzte Druckmittel ist, dass dann du kommst nicht mehr auf die Liste. Du kommst nicht mehr in den Deutschen Bundestag. Wir werden verhindern, wir werden deine Karriere beenden, wenn du diesem Gesetz nicht zustimmst. Und spätestens dann hat man die Abgeordneten, weil alles ist darauf ausgerichtet, dass man wiedergewählt werden wird. Und wir haben das letzte Mal gesehen in der großen Rentendebatte, die wir hatten, als junge Abgeordnete in der Union gesagt haben, wir können dem nicht zustimmen. Hier werden die nächsten Generationen über Gebühr belastet. Das machen wir nicht. Und dann wurden sie in sogenannten Beichtstuhlgesprächen, so nennt man die Gespräche mit den Oberen in der Fraktion, dazu überredet, dann doch zuzustimmen. Und die Mehrheiten sind zustande gekommen. Und ich kenne Kollegen aus der FDP, die ihrem Gewissen gefolgt sind und eben diesen Gesetzen nicht zugestimmt haben, die sind nicht mehr aufgestellt worden. Da ist die Drohung dann wahrgemacht worden.
Also es ist auf eine gewisse Art und Weise schon eine Art Erpressung.
Ja,
Kann man das so
natürlich.
sehen?
Also dein Job, deine Zukunft, dein Geld, deine Karriere, alles hängt davon ab, dass du der brave Parteisoldat bist. Du bist nicht frei in deiner Entscheidung. Du bist Parteisoldat und du hast abzunicken. Und das ist das, was ich in 8 Jahren erlebt habe. Wir sind ein absolutes Abnickparlament geworden. Nichts ist mit Gewaltenteilung. Das Parlament kontrolliert die Regierung. Das gibt es schlichtweg nicht.
Oh, das ist heftig. Was würdest du denn prinzipiell sagen? Wer hat denn wirklich die Macht im Bundestag? Sind das die gewählten Parteien? Sind das die Minister? Ist es der Bundeskanzler? Oder steckt da sogar auch im Hintergrund nochmal, gibt es da politische Kräfte, die öffentlich auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar sind?
Also wie ich vorher gesagt habe, es sind kleine Zirkel jeweils in der Partei, die die Macht haben und die dann ausüben und dementsprechend dann auch in den Parteizentralen beschließen, wo es lang geht. Und das ist dann die Regierung, die das Ganze ins Parlament bringt. Das sind kleine, mächtige Zirkel in den Parteien und in den Fraktionen, die die Fäden in der Hand haben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich das Thema Lobbyismus und das Thema Zivilgesellschaft, die wir ja immer so hören. Klar ist, dass es Spenden gibt an Parteien. Klar ist auch, dass wir eines der undurchsichtigsten und untransparentesten Spendensysteme haben in Deutschland. Das heißt, man kann sich sehr leicht Einfluss kaufen. Wer spendet, möchte natürlich auch eine Gegenleistung dafür haben. Und Sie müssen sich nur mal angucken, wie viele Tausende von Lobbyisten rund um den Deutschen Bundestag angesiedelt sind, um da Einfluss zu nehmen. Und das funktioniert auch sehr gut. Also es gehen auch Gerüchte um, dass das ein oder andere Gesetz direkt von irgendeinem Lobbyverband diktiert worden ist. Das andere ist die Zivilgesellschaft, die sogenannten NGOs, die angeblichen Nichtregierungsorganisationen, die mittlerweile auch so stark geworden sind und so herangezogen gezüchtet worden sind von den Regierungen, so gefüttert sind mit dem Geld, dass die natürlich auch Einfluss ausüben. Wir sehen es gerade jetzt, was wir debattieren und was zum Glück viele Menschen auch nachdenklich gemacht hat, der Fall Fernandes, der jetzt genutzt wird mit Demonstrationen auf der Straße, mit allen, mit den Medien, die vierte Gewalt im Land, um da eine Gesetzgebung durchzudrücken, die schon lange in der Schublade schlummert, wo die Bürger aber gesagt haben, Moment einmal, das ist übergriffig, das könnte die Meinungsfreiheit einschränken. Hier kommt es zur Massenüberwachung, zur anlasslosen Massenüberwachung aller Menschen in Deutschland. Das wollen wir nicht. Jetzt kommt so ein emotionaler Fall. Die Zivilgesellschaft steht da. Die Zivilgesellschaft ist auch im Bundestag vertreten, bei jeder Anhörung, überall. Und die üben dann natürlich auch den Druck aus. Und wenn man sieht, es demonstrieren Zehntausende Menschen auf der Straße organisiert mit fertig gedruckten Plakaten, dann macht das natürlich etwas mit der Regierung. Und teilweise ist das von der Regierung auch genauso gewünscht, dass dieses Bild nach außen gezeigt wird. Guck mal, die Zivilgesellschaft will dieses Gesetz doch. Ihr wollt doch überwacht werden. Also ist es doch ganz, ganz einfach, das innerhalb von 3 Wochen durch den Bundestag zu peitschen. Und genau das erleben wir jetzt mit den Überwachungsgesetzen, die kommen werden und die gefährlich sind für unser Land. Und viele schauen nicht genau hin, weil sie eben emotionalisiert sind.
Also ich habe genau diesen Fall Fernandes Ulmen auch vor kurzem bei mir mit aufgenommen in meiner Community. Und man wird ja sehr oft als Verschwörungstheoretiker, ja, dargestellt. Deswegen möchte ich die Frage jetzt nochmal so ein bisschen anders formulieren. Also meine Vermutung war, da ist ein Fall, der vor den spanischen Gerichten ja erstmal abgelehnt wurde, vor den deutschen Gerichten abgelehnt wurde, jetzt auch vom spanischen Gericht, wie ich jetzt gestern in der Presse vernommen habe. Da wird ein Riesenfass aufgemacht. Man nimmt eine prominente Person, die auf einmal im gesamten deutschen GEZ-Medienfernsehen rumsitzt und Interviews gibt über eine, sie nennt das ja, glaube ich, digitale Vergewaltigung. Und viele Kritiker natürlich sagen, wir haben in Deutschland eine explodierende Kriminalrate. So viele Menschen und natürlich auch Frauen und junge Mädchen wurden in der Vergangenheit im realen Leben teilweise nicht nur vergewaltigt, sondern auch getötet. Da gab es keine Demonstrationen. Da gab es so gut wie gar keinen, noch nicht mal eine Anteilnahme aus der Bundesregierung. Und jetzt auf einmal haben wir diesen Fall und viele sagen, das riecht einfach nur danach, dass das inszeniert ist, dass man diese Gelegenheit genutzt hat, um dieses Gesetz jetzt, dieses sogenannte Klarnamengesetz, durchzudrücken. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist diese Vermutung sehr wahrscheinlich genau so korrekt.
Also ich weiß nicht, was passiert ist. Was ich immer erstaunlich finde, ist, dass es in gewissen Fällen keine Unschuldsvermutung mehr gibt in Deutschland. Der Mann ist schon verurteilt worden, bevor überhaupt klar ist, ob er tatsächlich was gemacht hat oder nicht. Wenn er etwas gemacht hat und wenn Vorwürfe zutreffen, dass er sich unter ihrem Namen angemeldet hat und all das gemacht hat, dann ist das eine Straftat, dann muss das bestraft werden, keine Frage. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich das nur aus den Fingern gesogen hat, aber dass die Politik das nutzt, dass sie ihre Verbindungen nutzt, die sie hat, und zwar nicht nur in die Politik, sondern eben auch zu den Medien und auch zu den NGOs wie Hate Aid und Co. Wir wissen ja, dass sie im Vorfeld schon mit Hate Aid zusammengearbeitet hat. Das liegt auf der Hand. Und das ist das, was die Regierung immer macht oder die Politik immer macht. Sie nutzt einen emotionalen Moment und bringt damit Gesetze durch, die sie in Normalfällen nicht durchgebracht hätte. Und sie begründet ja immer, und das ist das, was ich immer sage, die Freiheit, unsere Freiheit wird immer dann eingeschränkt mit dem Argument, wir beschützen euch ja. Die Regierung beschützt euch ja. Das heißt, wir müssen jetzt Frauen schützen vor virtuellen Vergewaltigungen, ja. Normale Vergewaltigung auf der Straße, das ist der Regierung kein Wort wert. Da habe ich noch nicht gehört, dass die Justizminister sich zu einzelnen Fällen gemeldet hat. Ja. Aber für virtuelle Vergewaltigung müssen wir die Frauen jetzt schützen. Und das heißt zum einen Klarnamenpflicht. Das ist aber nur eines, wo die Justizministerin schon gesagt hat, das will ich gar nicht. Das sind hauptsächlich aus der Union, wo die Forderungen kommen. Es geht aber noch viel weiter. Es kommen ganz andere Überwachungsgesetze im Zuge dessen. Zum Beispiel kommt die Möglichkeit mit virtueller Gesichtserkennung. Das heißt, die Behörden sollen die Möglichkeit haben, ein Foto zu nehmen und dieses Foto durch eine Datenbank zu jagen, sodass alle sozialen Medien und alles, was es im Internet gibt, abgegrast wird, um diese Person zu identifizieren. Wer steckt denn dahinter? Das ist die virtuelle Gesichtserkennung. Das heißt, bevor man das machen kann, müssen wir alle erfasst werden. Es braucht ja eine Datenbank. Das heißt, Tochter, Sohn, Oma, Opa, du, ich, wir alle werden in der Datenbank erfasst mit unserem Gesicht, dass eine Behörde dann nachher das einfach scannen kann, sagen kann, ah, dieser kritische Kommentar im Internet, das ist ja von Dakota oder das ist von Hans Müller. Das ist eines der Gesetze, der im Zuge dessen kommen wird, was eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Das andere, was kommen wird, das ist ein anderes Gesetz. Wir erinnern uns vielleicht an den Fall von David Bentles, vom Deutschlandkurier, der dieses Meme von der Nancy Faeser hochgehalten hat mit "Ich bin gegen die Meinungsfreiheit". Der wurde zuerst verurteilt und danach wurde das Urteil aufgehoben, weil es Satire ist. Da kommt jetzt ein Gesetz, was das wahrscheinlich strafbar macht. Ja. Das ist ein Paragraph 201b oder glaube ich, wenn ich das im Kopf habe. Der soll im Zuge dessen auch kommen. Also es kommt mit diesem Fall ganz, ganz viel, was uns in unserer Freiheit einschränken, in unserer Meinungsfreiheit einschränken wird, was ein Überwachungsstaat installiert. Es kommt auch die IP-Vorratsdatenspeicherung, all das im Zuge dessen. Und jeder, der sagt, ich will das eigentlich nicht, heißt das ja, aber bist du jetzt gegen den Schutz der Frauen? Möchtest du jetzt Frauen irgendwie den Männern ausliefern, weil Männer werden dann unter Generalverdacht gestellt? Das ist das, was passiert. Und das ist das ständige Vorgehen der Regierung. Auch bei Corona haben wir es gesehen. Wir beschützen euch. Macht euch keine Gedanken. Wir machen hier die Gesetze. Ihr bleibt einfach nur zu Hause. Chatkontrolle. Genau das Gleiche, was sie auf europäischer Ebene durchsetzen wollten. Wir wollen Kinderpornografie bekämpfen. Und deswegen müssen wir alle eure privaten Nachrichten lesen. Das ist die Strategie der Politik und leider fallen immer wieder die Leute darauf rein.
Okay. Das heißt, auch die digitale ID und so weiter ist eigentlich im Hintergrund längst schon beschlossen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie durchgedrückt wird.
Klar, und dann kommt der digitale Euro und dann sind wir komplett unter Kontrolle.
Ja. Ich habe ursprünglich mal gedacht, wenn so ein Bundeskanzler vereidigt wird, dann legt er ja einen Eid ab. Ja. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass, wenn wir das Beispiel mit dem Herrn Merz aktuell nehmen, der ja von verschiedenen Stellen als der größte Wahlbetrüger in der Geschichte der Bundesrepublik dargestellt wird. Ja, das ist nur ein Zitat, was ich an der Stelle mal loswerde. Zählt das alles überhaupt nicht mehr? Zählen Würde, Ehre, Respekt oder ein Amtseid, zählt das nicht mehr in der heutigen politischen Karriere?
Nee, gilt nicht mehr. Also ich bin so alt, ich kann mich noch an Rücktritte von Politikern erinnern. Ja.
Ja, ich auch.
Früher ist man zurückgetreten, wenn es hieß, so übrigens, du hast in deiner Doktorarbeit beschissen. Ja. Heutzutage ist das kein Rücktrittsgrund mehr. Und auch andere Minister früher, wenn sie einen Fehler gemacht haben, haben sie die Schuld auf sich genommen, haben sich entschuldigt beim deutschen Volk und sind zurückgetreten. Das sieht man nicht mehr. Gefühlt hätte die halbe Ampelregierung mit ihren Skandalen zurücktreten müssen. Macht man nicht mehr. Kommt auch durch. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir plötzlich zehntausende Menschen auf der Straße sehen, die dann demonstrieren und sagen, wir wollen diesen Minister nicht mehr. Es gibt auch keine Politikerhaftung, dass sie eventuell selber gerade stehen müssen für den Mist, den sie bauen. Dieser Anstand ist weg. Dieses Verantwortungsgefühl ist weg. Das ist hauptsächlich, ich bekomme einen Job. Hauptsache, ich habe mein Geld sicher, ich habe meine Karriere sicher und das funktioniert ja wunderbar. in der Regierung oder in der Politik in Deutschland. Wir sehen ja, wie Parteikarrieren aufgebaut werden, wer sich da durchsetzt. Nicht diejenigen, die wirklich gut sind in ihrem Job, sondern die, die die Netzwerke in den Parteien gut bedienen können. Die sitzen dann auf der Ministerbank, sind völlig unfähig, machen einen Fehler nach dem anderen und wir müssen es ausbaden, weil es niemanden mehr interessiert, weil auch die Presse den Finger nicht mehr in die Wunde legt, sondern nur noch bei Parteien, die ihnen nicht so genehm sind. Und bei der Regierung, das winkt man normalerweise ziemlich unkritisch durch als Presse. Und das ist auch ein Problem, das wir in Deutschland haben. Aber mir fehlt tatsächlich der Anstand, mir fehlt das wirklich das Verantwortungsbewusstsein für dieses Land. Das ist das, was ich gedacht habe, was man haben muss als Politiker. Man geht doch eigentlich in die Politik. Also ich bin deswegen in die Politik gegangen, weil ich was ändern wollte in diesem Land. Ich hatte ja vorher einen normalen Job, ich war ja selbstständig. Ich gehe jetzt, weil ich was verändern will und nicht, weil ich politische Karriere machen möchte. Und das ist der Punkt, wenn du jetzt mal in den Bundestag siehst, wer da im Bundestag sitzt, das sind hauptsächlich Karrieristen. Gerade wenn junge Leute, die keinen Abschluss haben, keinen Uni-Abschluss, keine Berufsausbildung, nichts, einfach nur direkt in die Politik und dann direkt der erste Job, den man bekommt, geht man mit 17.000 Euro nach Hause. Das macht was mit den Menschen.
Ja, da komme ich gleich nochmal drauf auf das Thema finanzielle Vergütung. Es gibt allerdings ein Thema, was mich schon lange Zeit beschäftigt und das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so ganz verstehe. Und zwar habe ich den Eindruck, dass besonders in den letzten Jahren viele Entscheidungen getroffen wurden von unseren deutschen Politikern, die dem eigenen Land ja massiv schaden. Also nehmen wir nur mal die unkontrollierte Migrationswelle, was sich da in Deutschland alles entwickelt hat. Was ich nicht verstehe ist, warum treffen Politiker Entscheidungen, auch das Thema Ukraine, Milliarden, Steuergeldverschwendung, Radwege im Büro, all diese ganzen Dinge. Warum treffen Politiker Entscheidungen, die ja selbst ihrem eigenen Land schaden, in dem sie ja selbst auch leben und nicht nur sie selbst, sondern natürlich auch ihre Familien, ihre Kinder und Verwandten? Das hat sich für mich noch nicht so ganz erschlossen, was da der Hintergrund dabei ist.
Ich glaube, in vielen Fällen sind die einfach überzeugt davon, was sie machen. Also Entwicklungshilfe, all das, was wir in den letzten Jahren da aufgedeckt haben, wohin die überall fließt und die Veruntreuung des Ganzen. Die Menschen glauben, sie tun damit etwas Gutes. Sie sind überzeugt davon, dass Radwege in Peru etwas fürs Klima machen. Das ist einfach so. Teilweise sind sie so verblendet. Eine Angela Merkel weiß ich ehrlich gesagt nicht, was dahinter steckt. Eine Angela Merkel hat ja nur wirklich alles getan, um diesem Land zu schaden. Und ich kann mich an einen Vortrag von Hans-Georg Maaßen erinnern, bei irgendeiner Konferenz, in dem er mal gesagt hat, wenn ich der KGB gewesen wäre oder ich die Russen gewesen wäre, wäre Angela Merkel meine Geheimwaffe gegen Deutschland gewesen, als Rache für das, was passiert ist. Ich möchte mir das nicht zu eigen machen. Ich möchte auch morgens um 6 keine Hausdurchsuchung bei mir haben. Vielen Dank auch. Aber diese Frau habe ich nicht verstanden. Also die hat wirklich gezielt Deutschland mit allem zerstört, was man zerstören kann. Ob das gewollt ist, ich glaube auch viele grüne Politiker, die wir haben, die der Meinung sind, wie eine Claudia Roth, die hinter einem Plakat hergelaufen ist, Deutschland, du mieses Stück Scheiße und alles solche Sachen, die man ja von den grünen Politikern hört.
Arbeit.
Oder ein Habeck, der gesagt hat, Vaterlandsliebe habe ich nie verstanden, dass der eine oder andere Politiker glaubt, es wäre gut, wenn sich Deutschland auflöst innerhalb der Europäischen Union, weil wir sind sowieso alles Nazis und wir haben alle eine ganz grässliche Geschichte und wir verdienen dieses Land gar nicht. Dieser Hass auf das eigene ist ja einigen Politikern wirklich inne und dass die wollen, dass dieses Land nicht mehr so existiert, das kann ich mir auch vorstellen. Aber der große Teil, den ich erlebt habe, der glaubt an das, was er tut. Und viele im Bundestag sind auch genauso dämlich, wie man glaubt, dass sie dämlich sind. Also ich habe das auch nicht erwartet. Die sind nicht informiert. Die informieren sich auch nicht. Ich hatte einen CDU-Kollegen zum Beispiel, als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz einige Zeit in Kraft war, hat er mir erklärt, Frau Kota, es gibt keine Zensur im Internet. Das NetzDG, das löscht nur strafbare Inhalte. Ich habe gesagt, kommen Sie doch mal in mein Büro. Ich habe hunderte von Beispielen gesammelt, wo gegen die Meinungsfreiheit verstoßen worden ist. Das hat er mir nicht geglaubt. Er ist aber auch nicht in mein Büro gekommen, um sich das mal anzugucken. Die sind überzeugt davon, dass sie das Richtige getan haben und mit diesen Gesetzen, die sie verabschiedet haben, Hass und Hetze im Internet bekämpfen und die Menschen schützen. Ist dann so.
Wenn ich doch allerdings sehe, du hast jetzt Angela Merkel angesprochen, das ist ja schon mal ein paar Jahre her, wo sie jetzt am Start war. Wir haben ja
Aber sie
trotzdem.
schweigt ja immer noch nicht. Sie meldet sich ja immer noch zu Wort,
Genau,
die
ja, vor allem
Frau.
das Buch Freiheit, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss Satire sein. Aber gut, anderes Thema. Wenn ich trotzdem sehe, dass auch nach Angela Merkel die Migrationswelle nicht nur nicht aufgehört, sondern noch verschlimmert wurde, dann bekommen doch auch Bundestagsabgeordnete mit, dass die Kriminalitätswelle in Deutschland nach oben schießt. Messerstechereien, Gruppenvergewaltigungen in Kombination mit einer Justiz, die ja immer mehr Täterschutz als Opferschutz propagiert. Wo steckt hier der Zusammenhang? Also wie kann es sein, dass mal als Beispiel vor kurzem waren das, glaube ich, 8 Migranten, die ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt haben und die wurden alle freigesprochen. Wie funktioniert das? Also sind unsere Politiker nicht in der Lage, die Realität, wie es in Deutschland im eigenen Volk, im eigenen Land aussieht, wirklich zu erkennen? Und warum greift da die Justiz nicht härter durch?
Also mit Realität erkennen ist insoweit schwierig, weil man als Bundestagsabgeordneter ja in der eigenen Blase lebt. Wenn Sie mit Fahrdienst durch den Bundestag, durch Berlin fahren, wenn Sie einen eigenen Fahrer haben, wenn Sie sich in dieser Blase bewegen, Sie müssen ja aus dem Bundestag teilweise gar nicht rausgehen. Ja, teilweise ist der Bundestag unter Tunnels, sodass man von einem Gebäude zum anderen wechseln kann, ohne überhaupt mitzubekommen, was für ein Wetter da draußen ist. Sie fahren in der Regel nicht öffentliche Verkehrsmittel. Sie sind in der Regel nicht diesen Gefahren ausgesetzt wie die normalen Bürger und verlieren dadurch natürlich auch den Kontakt zur Realität. Das merkt man ja. Man spricht ja nicht ohne Grund vom Elfenbeinturm, in dem die Politiker in Berlin leben. Und das ist diese Abgekoppeltheit. Und wenn ich mich nicht in irgendwelchen prekären Viertel bewege, wenn ich als Frau nicht Angst haben muss auf der Straße, wenn ich keine U-Bahn fahre, wenn ich all das nicht erlebe, dann glaube ich, das sind alles Verschwörungstheorien. Das sind alles Rechte, die mir hier erzählen, die armen Ausländer, die hier nur fliehen vom Krieg, die tun hier etwas Böses und das ist alles Hass und Hetze. Und dementsprechend glaube ich das auch nicht, weil man den Kontakt nicht hat. Zum anderen ist es die Ideologie, die ich vorher angesprochen habe, gerade von eher Linksgrünen, die wir im Bundestag haben, die glauben, wir beschützen die Flüchtlinge, die hierher kommen. Und wenn sie hier etwas machen, dann sind sie traumatisiert. Die glauben das wirklich. Das ist nicht irgendwie vorgespielt. Die glauben das wirklich und stellen sich dann schützend davor und glauben, das, was erzählt wird, ist alles eher Hass und Hetze. Und das, was dann passiert, sind bedauerliche Einzelfälle. Und die komplette Statistik, die wir sehen, die wird ausgeblendet. Ich weiß nicht, ob du den Prozess gegen Deutschland in Hamburg gesehen hast, der ja inszeniert worden ist mit dem Verbot gegen die AfD. Da gab es so ein Theaterspiel, wo die AfD auf der Anklagebank saß und man hat dann Zeugen verhört. Und da war ein Zeuge da, der Firoz Khan, der hat zitiert die Kriminalstatistik. Und die Staatsanwältin, die ihn befragt hat, hat gesagt, das ist Bullshit, was sie sagen. Weil sie wirklich geglaubt hat, dass es Bullshit ist. Und er hat gesagt, sie können die Statistik nachschauen, aber daran hat sie kein Interesse, weil das würde Ideologie widersprechen. Also das ist der eine Punkt. Und warum die Justiz nichts macht. Ich nehme mal an, weil sie mit genau den gleichen Leuten besetzt sind wie der Bundestag. Also die Justiz ist ja eigentlich auch Teil der Gewaltenteilung. Die sollte ja unabhängig sein. Wir haben spätestens, alle die, die es noch nicht gemerkt haben, haben spätestens letztes Jahr bei der Causa Brosius Gersdorf fürs Bundesverfassungsgericht mitbekommen, dass das überhaupt nicht getrennt ist, dass das alles politisch besetzt ist. Staatsanwälte in Deutschland sind weisungsgebunden. Wir haben keine freie Justiz, wie wir uns die wünschen. Wir haben eine ideologische Justiz, wir haben eine Justiz, die politisch beeinflusst ist. Und dann kommen solche Urteile eben zustande. Und dann kommt auf der anderen Seite etwas zustande wie ein Ballweg, der 9 Monate in Untersuchungshaft sitzen muss, um dann rauszubekommen, dass es diese angeblichen Steuervergehen irgendwie noch nicht mal 80 € waren mit 2 falschen Buchungen für Kleinigkeiten, saß der Mann 9 Monate in Haft. Und wir haben die Rollator-Gang, an die sich vielleicht die Leute noch erinnern, die sitzen mittlerweile seit 3 Jahren in Haft. Da läuft der Prozess, da kommt kaum etwas raus. Die Leute sitzen immer noch im Knast. Oma und Opa, die angeblich einen Umsturz geplant haben. Und echte Vergewaltiger und echte Mörder lässt man laufen oder packt man für ein paar Jahre ins Gefängnis. Ich verstehe es auch nicht mehr.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass der Frust ja mittlerweile in der deutschen Bevölkerung, so wie ich das auch mitbekomme, aus meinem persönlichen Umfeld, er wächst immer mehr. Und viele können einfach das, was da passiert, schon lange nicht mehr nachvollziehen. Was mich mal interessieren würde, ist in deiner Zeit beim Bundestag. Du hast ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, sowohl Angela Merkel als Bundeskanzlerin erlebt, als auch Olaf Scholz dann als Bundeskanzler. Inwiefern verändern Machtpositionen tatsächlich dann auch Menschen? Hast du irgendwo gespürt, dass sich da was gewandelt hat in dem Moment, wo solche Personen so hohe Positionen im Deutschen Bundestag begleiten?
Das merkst du nicht nur beim Bundeskanzler und bei den Ministern, das merkst du bei jedem einzelnen Abgeordneten. Also sobald man Abgeordneter ist und nicht irgendwie auf dem Boden bleibt, sondern dann, boah, ich bin Abgeordneter. Das klingt ja auch erstmal gut. Also als ich gewählt worden bin und zum ersten Mal im Bundestag war und vor diesem Riesenadler stand, das macht natürlich etwas mit einem. Man ist Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Man vertritt jetzt hier Millionen von Menschen. Der Reichstag ist mein Arbeitsplatz. Und wenn man dann nicht am Boden bleibt, sondern abhebt und sich was drauf einbildet, auf diese drei Buchstaben MDB, die man dann hinter dem Namen hat, dann passiert genau das. Dann verändert das einen Menschen. Und das passiert, das habe ich gemerkt, relativ schnell. Ich habe es in meiner damaligen Partei gemerkt, dass Kollegen, die in den Bundestag eingezogen sind, und wir alle waren ja damals die Rebellen, wir gegen die, ja, wir sind anders. Ja, wir werden nicht korrupt, wir machen keine Vetternwirtschaft, wir machen das alles nicht, weil wir sind anders. Innerhalb von 2 Jahren waren ganz viele genauso wie die Kollegen in den Altparteien. Weil dann hat man gemerkt, wie viel Geld man hat. Man hat gemerkt, wie man tatsächlich den Bundestag übers Ohr hauen kann, wie man selbst das Größte und das Beste für sich rausholen kann. Und zum Schluss ist die Mentalität mitnehmen, was geht, weil das machen ja alle. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig aufregt, ist diese Begründung, nee, aber das machen doch alle. Also kann ich das doch auch machen. Aber das ist ja nicht der Grund, wieso man in die Politik gegangen ist. Man ist ja in die Politik gegangen, weil man ja genau das abstellen wollte. Und dann sieht man plötzlich die Kollegen, die sich für 1000 Euro die Kaffeemaschine kaufen, ja, die dann in dem nächsten Jahr nach Hause wandert und nicht mehr im Büro steht. Dann sieht man plötzlich Kollegen, die sich überlegen, ich kaufe jetzt einen teureren Computer, den kann ich nicht auf einmal in den Bundestag abrechnen. Vielleicht kann ich einen Deal mit dem Händler machen, dass er mir zwei verschiedene Rechnungen ausstellt und dann funktioniert das auch bei dem Bundestag. Man sieht die Kollegen, die jede einzelne Reise mitnehmen, die der Bundestag so anbietet. Die Ausschussreisen, die Reisen der Parlamentariergruppen, die Unterausschüsse, alle Reisen quer durch die Weltgeschichte, Business Class für Millionen von Euro. Und ich habe noch keinen erlebt im Deutschen Bundestag, der gesagt hat, ich verzichte mal auf eine Reise. Im Gegenteil, die berichten dann ganz stolz, ich war in China, ich war in Japan, ich war in Amerika, ich war in Australien und habe das und das gesehen. Alles bezahlt vom deutschen Steuerzahler. Und das nimmt dann plötzlich jeder mit, der im Bundestag ist. Und das macht was. Auch der Fahrdienst macht was mit einem. Man ruft im Bundestag Reisebüro an und sagt, hey, ich fliege jetzt von Frankfurt nach Berlin um die und die Uhrzeit. Das wird für einen gebucht, dann kommt man da an, da wartet die große schwarze Limousine, der Fahrer steigt aus, macht einem die Tür auf, fährt einen zur Zweitwohnung oder zum Büro. Wenn man das nicht gewöhnt ist, verändert das den Charakter. Und das passiert im Bundestag. Und dann hebt man ab und dann ist man im Elfenbeinturm und dann bekommen wir die Politik, die wir haben.
Kannst du vielleicht mal so aus einer Erfahrung heraus erzählen, was dir ganz besonders in dem Zusammenhang in Erinnerung geblieben ist? Also eine Situation, wo du dachtest, boah, das ist jetzt High Level. Fällt dir da was ein?
Ich habe einen Kollegen im Bundestag gehabt, der hat sich, also wir haben eine Büropauschale von 12.000 Euro im Monat, im Jahr. Damit kauft man das, was man fürs Büro braucht, also Papier, Handys, Laptops für die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat sich davon iPhones bestellt und hat die abgerechnet und hat die ersetzt bekommen und hat die nachher auf eBay vertickt. Weil die 12.000 Euro, die bekommt man ja nicht ausgezahlt. Man muss ja nachweisen, dass man etwas gekauft hat bei der Bundestagsverwaltung. Und erst wenn man den Nachweis gebracht hat, hier, ich habe das Handy gekauft, dann bekommt man das Geld ausgezahlt. Das heißt, die haben sich die 12.000 Euro, er hat sich die 12.000 Euro dann quasi eingesteckt und hat dann nochmal Geld damit verdient, indem er die iPhones verkauft hat. Das ist kriminell. Das ist einfach kriminell, was da passiert. Das ist Steuerzahlergeld, aber es ist auch kriminell. Aber es geht eben durch, weil man den Bundestag nicht kontrolliert. Und ich habe einige solcher Beispiele erlebt, wo ich gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Also nicht unbedingt kriminelle Sachen, aber wo man gemerkt hat, hier wird die Bundestagsverwaltung tatsächlich betrogen, damit man sich selbst irgendwelche Vorteile verschafft. Und das kann ich nicht. Also ich habe teilweise noch nicht mal gewusst, als ich angefangen habe, dass wir ein COSA-Konto haben. Das ist dieses Konto für Sachleistungen. Da sind andere Kollegen schon auf Shoppingtour gegangen. Und da merkt man ganz deutlich, wo die Prioritäten liegen.
Okay, das bedeutet also, du hast gerade so einen Nebensatz gesagt, hier, da wird nichts kontrolliert, also nicht klassisch wie bei einer Buchhaltung, wenn du selbstständig bist, da musst du ja jeden einzelnen Beleg beim Finanzamt auf den Tisch legen, das gibt es im Bundestag nicht. Die können im Großen
Doch,
und Ganzen machen, was sie wollen.
man kontrolliert die Belege. Also es gibt zum Beispiel eine Vorgabe, dass du Büromöbel kaufen kannst für dein Büro, das du hast vor Ort, für dein Wahlkreisbüro. Da kannst du einen Schreibtisch, Stuhl etc. kaufen und das abrechnen über das Konto, weil es hat ja mit deinem einer Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter zu tun. Was du nicht machen darfst, ist dir zu Hause einen schicken Schreibtisch hinstellen, denn das hat nichts mit deiner Tätigkeit zu tun. Jetzt bestellst du dir als Bundestagsabgeordneter einen mehrere tausend Euro Schreibtisch, weil du den toll findest, stellst den zu Hause hin, rechnest den ab, unterschreibst, dass das fürs Wahlkreisbüro ist und der Bundestag glaubt dir das. Es ist genau das Gleiche mit den Angestellten. Du hast, ich glaube, mittlerweile ist das Budget über 27.000 Euro, die du hast im Monat, um Leute einzustellen. Und normalerweise ist das natürlich gedacht, dass du Leute einstellst, die dir helfen bei deinem Job in Berlin. Also ich hatte einen Büroleiter, ich hatte einen wissenschaftlichen Referenten, ich hatte einen persönlichen Referenten, ich hatte einen Pressereferenten. Das sind die Leute, die dir helfen bei der Arbeit in Berlin. Du kannst es aber auch so machen, dass du sagst, okay, 27.000 Euro, davon kann ich eine Menge Minijobs kreieren. Und diese Minijobs verteile ich zu Hause in meinem Wahlkreis und zu Hause in meinem Landesverband an genau die Multiplikatoren, die ich brauche, die dafür sorgen, dass ich das nächste Mal wieder auf die Liste komme. Du kaufst dir die Stimmen. Und auch da wird dann nicht genau hingeschaut. Auch da wird nicht, wer stellt da eigentlich wen ein? Das kommt dann immer hoch, wenn dann plötzlich solche Vetternwirtschaftsskandale aufpoppen, wie bei der AfD jetzt. Ja. Es machen alle gleich. Also ich finde diese Aufregung darüber bei den anderen Parteien, bei den Altparteien so lächerlich, weil ich sage, ihr macht genau das Gleiche. Ja. In Bayern gab es so viele Familienangestellte, dass man da ein Gesetz machen musste, dass ihr die Familie nicht einstellen könnt. Von daher ist dieses lächerlich, diese Aufregung. Auf der anderen Seite eine AfD, die gesagt hat, wir machen das nicht, die immer mit dem Finger auf die Altparteien gezeigt hat und gesagt, guck mal, wie korrupt die sind, wie die ihre Familienmitglieder bevorzugen. Die machen genau das Gleiche. Die machen genau das Gleiche, weil das System es möglich macht. Ich hatte einen Kollegen in der ersten Legislaturperiode in der AfD-Fraktion, der niemanden in Berlin angestellt hatte. Bis es in der Fraktion dann hieß, übrigens, also zumindest einen sollte man in Berlin haben, weil irgendeiner muss ja die Arbeit machen. Und da merkt man, dass es überhaupt nicht wichtig ist. Dass es den Leuten nicht darum geht, guten Job in Berlin zu machen, sondern hey, eigene Karriere, eigene Kohle, Wiederwahl ist gesichert, wenn ich die Jobs verteile. Und da fehlt mir die Kontrolle vom Bundestag. Also da fehlt mir nicht vom Bundestag, aber von der Öffentlichkeit. Das muss klar sein, was macht ein Abgeordneter mit dem Geld? Und mal abgesehen davon, dass man meiner Meinung nach da ganz viel Geld streichen kann, weil so viel Geld braucht kein Abgeordneter. Keiner braucht 27.000 Euro im Monat, um Mitarbeiter einzustellen. Und das war auch von damals, als das Grundgesetz entworfen worden ist und all das, als das angefangen hat nach dem Krieg, nicht so. Da hatten die Abgeordneten einen einzigen Mitarbeiter. Da gab es keine Parteienfinanzierung. Diese Millionen, die sich die Parteien zuschanzen, das ist quasi eine neue Erfindung. Und das wird jedes Jahr mehr, ohne dass wir als Bürger sagen, es reicht jetzt mal.
Ich glaube, auch die Anzahl der Abgeordneten steigt ja auch ständig und die Mitarbeiter wiederum steigen ja auch. Das ist ja quasi ein Teufelskreis, der ja den Steuerzahler immer mehr Geld kostet und trotzdem ist der deutsche Staat so gut wie pleite, ne?
Ja, wobei in dieser Legislaturperiode ja die Zahl der Abgeordneten durch die Wahlrechtsreform um 100 gesunken ist. Jetzt soll man aber nicht glauben, dass man sagt, okay, dementsprechend ist auch das Budget gesunken, was man hat als Fraktion. Im Gegenteil, die Fraktionsgelder sind mehr geworden, die Ausgaben des Bundestages steigen. Statt drei Büros hat ein Bundestagsabgeordneter jetzt vier Büros. Keiner kommt auf die Idee zu sagen, hey, vielleicht können wir die Bundestagsabgeordneten mal zusammenschieben, dann können wir ein Gebäude veräußern, dann brauchen wir nicht mehr so viele Verwaltungsangestellte. Nichts ist. Es wächst immer mehr, obwohl 100 Abgeordnete weniger im Bundestag sitzen. Das ist das System. Das ist einfach angelegt und es gibt ja auch die automatische Diätenanpassung, es gibt die automatische Erhöhung der Fraktionsgelder, es gibt die automatische Erhöhung der Parteienfinanzierung. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es halt eine außergewöhnliche Erhöhung der Parteienfinanzierung, weil das ist ja dann auch möglich. Das ist, die Parteien an sich schanzen sich das Geld selber zu. Die bestimmen, wie viel Gelder sie bekommen, auf Kosten der Steuerzahler. Und das ist auch etwas, was mich wirklich genervt hat in den 8 Jahren, weil ich gemerkt habe, hier läuft so viel schief. Und die einzigen Demonstrationen, die wir in Deutschland sehen, jetzt abgesehen von der Corona-Zeit, wo zum Glück Menschen aufgestanden sind, sind hauptsächlich dann Demonstrationen von Gewerkschaften, die aufrufen, wenn es ums eigene Portemonnaie geht, wenn es ums eigene Gehalt geht. Und keiner sagt, wir gehen mal zu Zehntausenden oder zu Hunderttausenden auf die Straße, weil sich die Parteien diesen Staat zur Beute gemacht haben. Das sehen wir seit den 70er Jahren, kam das zum ersten Mal auf, die Warnungen. Und wir haben 2026 und es ist noch schlimmer geworden. Und die Bürger schlucken das. Da gibt es keine Demonstrationen. Viele wissen noch nicht einmal, wie ihr Abgeordneter aus ihrem Wahlkreis heißt, der für sie im Deutschen Bundestag sitzt. Keiner beobachtet, was macht eigentlich mein Abgeordneter für mich, für meinen Wahlkreis, für dieses Land im Deutschen Bundestag. Spielt irgendwie keine Rolle.
Das wäre auch letztendlich so meine Abschlussfrage gewesen zum heutigen Interview, wenn wir uns das alles verinnerlichen, wie das im Bundestag läuft. Was ist denn die Lösung? Also was kannst du denn den Zuhörern, die ja natürlich auch Bürger, Wähler und Steuerzahler sind, was kannst du denen empfehlen? Wie kommt man zu diesem gesamten System im Interesse des eigenen Wählers mal einen kompletten Cut hin? Also was können die Wähler tun, um dem Ganzen ein Ende zu setzen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder glaubst du, das ist schlussendlich vom System her fast unmöglich?
Ich glaube auf alle Fälle, dass es eine Möglichkeit gibt. Also ich habe in meinem Buch zum Schluss 15 Vorschläge gemacht, wie man das System ändern kann, damit es besser, freier und demokratischer wird. Weil ich beklage mich in 7 Kapiteln, was alles schiefläuft. Im 8. Kapitel habe ich gesagt, brauche ich Lösungen. Das werden wir aber nicht durch das System selber hinbekommen. Weil das System an sich ändert sich nicht. Ich sage immer, die Frösche trocknen den Sumpf nicht aus, in dem sie sitzen. Völlig klar. Da wird keine Partei, auch eine AfD nicht oder irgendeine neue Partei, die einkommt und genauso funktioniert wie alle anderen Parteien, sagen auch übrigens, wir schaffen uns jetzt das eigene Geld ab und die eigenen Karrieren ab und wir entlassen jetzt hier mal die Leute. Das wird so nicht passieren, wenn es nicht eine disruptive Änderung gibt, wie in Argentinien mit einem Milei, der genau das gemacht hat, weil er ein Nichtpolitiker ist und gesagt hat, wir müssen hier den Staat aufräumen. Das heißt, was brauchen wir in Deutschland, wir brauchen den Druck der Bürger. Wir brauchen die Vernetzung der Bürger. Und ich weiß, dass es in Deutschland ganz viele Gruppen gibt, die aus der Corona-Zeit übrig geblieben sind, die sich aus anderen Gründen gegründet haben, die sagen, es kann so eigentlich nicht weitergehen. Da brauchen wir die Vernetzung und dann brauchen wir Bürger, die bereit sind, den Mund aufzumachen. Auch wenn es immer gefährlicher wird in Deutschland, wenn es heißt, es kommt zu Hausdurchsuchungen, wenn bei Demonstrationen hart durchgegriffen wird. Wir müssen aber den Mund aufmachen und wir müssen auch stehen bleiben, wenn der Wind weht. Und wenn das viele von uns machen, dann haben wir auch die Macht. Weil noch sind wir in so einer Demokratie, dass wir diese Leute tatsächlich dahin treiben können und abwählen können und dahin treiben können, dass sie was ändern, weil ja ihre Karrieren daran hängen. Aber wenn wir als Bürger den Druck nicht aufbauen, wenn wir uns nicht vernetzen, wenn wir nicht wissen, wie unser Bundestagsabgeordneter heißt, um ihn anzurufen, um ihm E-Mails zu schreiben, um persönliche Termine in seinem Wahlkreisbüro zu machen, um zu sagen, ich habe hier ein Thema. Und wenn du dich nicht drum kümmerst, bekommst du meine Stimme nicht. Und wenn das viele Bürger bei einem direkt gewählten Abgeordneten machen, dann macht das was mit dem Abgeordneten, weil da hängt ja seine Karriere daran. Aber wenn ich das nicht mache, wenn ich Ko Politik nur konsumiere und mich auf dem Sofa drüber aufrege, dann ändert sich in diesem Land nichts. Das heißt, wir müssen aktiv werden, wir Bürger müssen aktiv werden. Und das allererste ist, guck nach, wer ist dein Abgeordneter? Schreib ihm, wenn dir irgendwas nicht passt. Mach einen persönlichen Termin im Bürgerbüro aus. Wenn er irgendwelche Auftritte hat oder Gespräche anbietet, irgendwelchen Austausch, geh hin. Erklär ihm, was das Problem ist. Such dir vor allen Dingen Gleichgesinnte, die ähnlich denken wie du. Dann machst du in einer Woche den Termin, am nächsten Woche geht der andere hin und dann merkt er plötzlich, holla. Ja, meine Wähler, die haben hier ein Thema. Ich muss das vielleicht im Bundestag mal ansprechen. Nur so geht das. Das geht nur über den Druck von uns Bürgern, weil die ändern von sich aus nichts.